Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der AFGM, der Akademie für funktionelle Ganzheitsmedizin. Wie immer heute im Studio bei mir Ulrike Schöller.
Ja, herzlich willkommen auch meinerseits. Lieber Goran, bei dieser Begrüßungsmusik sehe ich die Zellen schon tanzen. Lass uns doch heute über das Immunsystem sprechen. Ich vertrete so ein bisschen die Patientenseite. Und ja, es gibt viele Zeiten im Jahr, wo der Patient das Bedürfnis hat, sein Immunsystem zu stärken. Was verstehen wir denn unter Immunsystem?
Ja, das Immunsystem ist eins unserer wichtigen Regulationssysteme, was wir natürlich in der funktionellen Medizin besonders beachten wollen und müssen, weil ganz viele Krankheiten natürlich dadurch entstehen, dass unser Immunsystem nicht mehr gut funktioniert. Und das Immunsystem ist primär, hört sich das relativ komplex an. Ich finde es wie immer in der funktionellen Medizin fantastisch, wie das Immunsystem das alles macht. Wir haben ein unspezifisches Immunsystem, das über Generationen, über Jahrtausenden sich eigentlich nicht verändert hat und das uns wirklich schützt. Es schützt uns vor Erregern, die auf dieser Welt vorkommen, vor Viren, vor Bakterien, vor Parasiten und allen anderen. Und diese Erreger haben sich in den letzten Jahrtausenden nicht verändert. Von dem ist unser unspezifisches Immunsystem da wirklich gefeit und muss uns sozusagen abwehren vor diesen Erregern. Auf der anderen Seite haben wir das spezifische Immunsystem, das ja sozusagen sich während unseres Lebens entwickelt. Gerade in den ersten Monaten, Jahren unseres Lebens wird das sozusagen adaptiert auf unser Verhalten, auf die Erreger, mit denen wir es zu tun haben. Und diese beiden Systeme sorgen dafür, dass wir geschützt sind und dass wir gesund durchs Leben laufen.
Welchen Stellenwert kann das Immunsystem nun in der ärztlichen oder in der therapeutischen Praxis haben? Welche diagnostischen oder therapeutischen Möglichkeiten stehen uns hier zur Verfügung? Wovon sprechen wir? Wo fangen wir an? Wir sind ja jetzt in einer Zeit, wo wir uns mit dem Immunsystem ganz intensiv auseinandergesetzt haben. Spätestens nach der Pandemie ist das ein wichtiges Thema geworden. Können wir uns das jetzt aus der Sicht der funktionellen Medizin anschauen? Welchen Stellenwert haben wir hier?
Ja, also es ist natürlich ins Bewusstsein der Menschen gerückt und es hat auch einen ganz hohen Stellenwert jetzt bekommen, weil wir immer wieder sehen, dass das Immunsystem nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren sollte und uns sozusagen nicht mehr schützt vor Erregern, sodass diese Erreger es relativ einfach haben, in unser Körpersystem einzudringen, sich dort zu vermehren oder vielleicht auch wieder zu reaktivieren. Ich rede da gerade von den Viren, den Epstein-Barr-Viren, Zytomegalie-Viren, Herpes-Zoster-Viren und auch die Borrelien sehen wir immer mehr, gerade nach der Pandemie, weil das Covid-Virus, was uns ja doch ziemlich zu schaffen gemacht hat, hat vor allem das Immunsystem ziemlich durcheinander gebracht. Das Covid-Virus ist durch unseren Körper durchgerauscht, ich sage immer wie ein Tornado, und dann ist es aber auch weg. Aber es hat ein ziemliches Chaos hinterlassen. Und das kann halt dazu führen, dass bestimmte Prozesse in dem Immunsystem nicht mehr gut funktionieren. Jetzt hattest du gefragt, welche Möglichkeiten haben wir, um das Ganze uns anzuschauen. Und da gibt es sehr spezifische Laboruntersuchungen, die man machen kann, die aber jeder normaler Therapeut, wenn er die sieht, damit nichts anfangen kann, weil die halt wirklich so spezifisch sind. Von dem her macht es natürlich Sinn, sich ein bisschen zu beschäftigen mit den einzelnen Immunzellen, was sie genau machen, welche Botenstoffe sie aussenden, um einfach nach Hilfe zu rufen, damit wir es besser beurteilen können. Weil das Immunsystem ist wirklich ein ganz großer Player in dem Therapieerfolg auch immer. Und ich mache generell immer bei fast allen meinen Patienten mal einen kleinen Immunstatus, um wirklich zu sehen, was gut funktioniert und was nicht. Und da sehe ich jetzt leider immer mehr, dass es dort zu Verschiebungen geht, dass Sachen, die angegriffen werden sollen, nicht mehr angegriffen werden und Sachen, die toleriert werden, auf einmal angegriffen werden. Und da reden wir eigentlich von Autoimmunerkrankungen.
Mhm. Du hast jetzt gerade das Stichwort Immunstatus geliefert, zellulärer Immunstatus. Das ist in Österreich sogar mittlerweile eine Position, die lange Zeit Selbstzahlerleistung war, aber inzwischen sogar von der Kasse übernommen wird, was sehr erfreulich ist. Nur man muss damit umgehen und man muss es interpretieren können und daraus eine therapeutische Konsequenz entwickeln können. Und gerade, du hast von Virus- oder postviralen Erkrankungen gesprochen. Welche Möglichkeiten haben wir da überhaupt aus der Sicht der funktionellen Medizin, hier Viruserkrankungen positiv zu beeinflussen?
Ja, es gibt viele Wege, wie man ansetzen kann. Also ich bin einer, der möchte gern regulativ arbeiten. Das heißt, wenn ich sehe, dass ich eine Reaktivierung habe, nehmen wir es zum Beispiel von Epstein-Barr-Viren. Epstein-Barr-Viren als Beispiel. Das sind ja Viren, wo ungefähr 80% der Bevölkerung in der Jugend mal infiziert worden ist. Die meisten haben es gar nicht bemerkt, dass sie eine EBV-Infektion haben. Und diese Viren werden sich in unseren Abwehrzellen verstecken und werden dann halt so lange warten, bis das Immunsystem mal schwach ist, um sich dann zu vermehren. Das ist so ein bisschen das Gemeine an diesen Viren. Und gerade jetzt beim Coronavirus war es wirklich so, dass unser Immunsystem einfach komplett durcheinander war, sehr schwach war und dementsprechend konnten sich diese Viren relativ stark wieder reaktivieren und haben angefangen, ihr Unwesen zu treiben. Und diese Viren sind so clever, dass sie uns als erstes mal versuchen, die Energie abzudrehen. Das heißt, die Leute sind erstmal in eine Fatigue gerutscht nach der Covid-Pandemie. Und auf einmal haben sie gemerkt, ich habe keine Energie mehr. Und das ist zum Teil auch was, was wir als Post-Covid-Syndrom bezeichnen. Und ich sehe relativ häufig, wenn ich wirklich nachschaue, kann ich bestimmte Reaktivierungen gerade von Epstein-Barr-Viren sehen. Und dann ist es mein Ziel, jetzt nicht mit Virostatikern oder anderen Sachen drauf zu schlagen, sondern ich will regulativ arbeiten. Und da ist es natürlich wichtig, dass ich das Immunsystem wieder aufbaue, damit ich muss es wieder stützen, damit es wieder normal arbeiten kann. Ich muss ihm alle Sachen geben, die es braucht, um zu arbeiten. Da reden wir von Mikronährstoffen. Ich muss aber natürlich auch gucken, wie ist das Immunsystem programmiert. Weil diese ganzen Autoimmunerkrankungen kommen ja nicht einfach so, sondern da gab es mal eine Veränderungen in dem Bereich, dass die einzelnen Immunzellen dann angefangen haben, Sachen anzugreifen, die sie eigentlich tolerieren sollten. Und da müssen wir halt genau hinschauen. Häufig finden wir diese Störung im Bereich des Darms, weil der Darm ja zu 80% unserer Immunzellen sitzen im Darm. Und die erste Störung oder das große Störfeld fürs Immunsystem ist wirklich der Darm. Darum gucke ich da natürlich als erstes hin und der Darm ist immer mit Teil der Therapie, die wir dann machen, um das Immunsystem wieder zu stärken. Wir müssen ganz klar auch sehen, was braucht das Immunsystem und da brauchen wir so Sachen wie Zink, da brauchen wir Sachen wie Selen, bestimmte Vitamine sind wichtig für das Immunsystem und da versuchen wir natürlich dann zu optimieren, das Immunsystem wieder aufzubauen. Und wir haben sehr gute Möglichkeiten in der Diagnostik, das A zu erkennen und dann aber auch zu monitoren, um einfach zu sehen, ist die Therapie, die wir gerade durchführen, auch erfolgsversprechend.
Wir sprechen von Erkrankungen, die das Immunsystem beeinflussen. Du hast das Stichwort Autoimmunerkrankungen geliefert. Das ist auch ein großes Thema mittlerweile. Ich fange einfach an mit der Schilddrüse. Hier gibt es eine zunehmende Zahl an autoimmunen Schilddrüsenerkrankungen. Ich glaube, inzwischen im deutschsprachigen Raum ist jede dritte Frau betroffen von diesem Autoimmunprozess. Was steckt dahinter? Wie kann man das sehen?
Man muss es erstmal erkennen. Das ist das Wichtigste. Und dafür messen wir halt Autoimmun-Antikörper. Und gerade für die Schilddrüse gibt es drei Stück. Das ist einmal die Thyreoperoxidase, wir haben die Thyroglobulin-Antikörper und wir haben auch die Myeloperoxidase-Antikörper. Das sind also drei Enzyme, die man standardmäßig, denke ich, auch mal im Labor messen kann, um einfach zu sehen, habe ich eine Autoimmunerkrankung oder nicht. Und das finde ich schon mal gut, wenn die Therapeuten, die Ärzte das schon mal als erstes machen, weil viele messen nur das TSH, um einfach zu sehen, wie ist die übergeordnete Regulierung, also das schilddrüsenstimulierende Hormon aus der Hypophyse. Wer da noch ein bisschen mehr macht, guckt sich die Schilddrüsenhormone an, T3, T4. Und dann ist es natürlich nochmal optimal, wenn man sich die Autoimmunantikörper anschaut. Wenn ich sehe, dass ich zu hohe Autoantikörper habe, dann ist die Diagnose erstmal gestellt. Und dann geht es natürlich nicht darum, einfach nur mit Schilddrüsenhormonen zu behandeln, sondern ich muss auch hier wieder den funktionellen, ganzheitlichen Gedanken aufnehmen. Was führt dazu, dass ich diese Autoimmunerkrankung habe? Wo sind die Fehler? Warum sind hier wirklich auf einmal immunologische Veränderungen und warum greift mein Immunsystem spezifische Strukturen im Bereich der Schilddrüse an? Die meisten Autoimmunerkrankungen gehen ja auf die Hashimoto-Thyreoiditis zurück und da sind Antikörper gegen ein Enzym, gegen die Thyreoperoxidase zum Beispiel. Dieses Enzym hilft uns, Radikale in der Schilddrüse abzubauen. Und wenn dieses Enzym einfach durch die Antikörper nicht mehr funktionsfähig ist, bilden sich sehr viel oder werden diese Radikale nicht mehr neutralisiert. Und das führt letztendlich dazu, dass es zu Zellschäden kommt im Bereich der Schilddrüse und die Schilddrüse immer weiter an Substanz verliert. Das ist der Prozess dahinter. Und dann muss ich mir natürlich als Therapeut überlegen, okay, ich weiß jetzt, wo das Problem ist und jetzt muss ich gucken, wie therapiere ich in dem Bereich. Und die erste Maßnahme ist natürlich, Antioxidantien zu geben in Form von Selen. Selen ist der Hauptspeicher für die Schilddrüse. Das heißt, das ist die erste Maßnahme, die man macht, um diesen Overload an Radikalen erstmal runterzufahren. Da hat sich mittlerweile auch rumgesprochen, dass 200 Mikrogramm wirklich ganz gut sind, auch für Hashimoto-Patienten. Und wir müssen dann immunmodulatorisch arbeiten. Da arbeiten wir gern mit dem Vitamin D erstmal. Und wir müssen den Darm behandeln. Und wir müssen idealerweise auch andere Enzyme mit aktivieren, die für uns dann die Radikale abbauen.
Das heißt, wenn wir jetzt von der Hashimoto-Thyreoiditis ausgehen, was ist mein Ziel? Ist mein Ziel, den Prozess zu stoppen oder habe ich die Möglichkeit, in der funktionellen Medizin auch im Sinne, weiß ich nicht, einer Sekundärprävention eigentlich von Richtung Heilung zu gehen?
Ja, das Ziel ist immer, dass wir in die Antikörper nicht mehr nachweisen können. Das heißt, das Ziel ist schon, dass wir im Verlauf keine Autoantikörper mehr nachweisen können. Desto früher wir es sozusagen sehen, dass Autoantikörper da sind, desto früher können wir mit der Therapie beginnen, bevor Zellgewebe zerstört wird. Und dann kann es tatsächlich auch sein, dass wir auch keine Schilddrüsenmedikamente mehr geben müssen, sondern dass wir halt wirklich den ganzen Prozess in die Regulation gebracht haben. Ich spreche nicht immer gern von Heilung und ich gebe auch keine Heilversprechen, aber ich erkläre immer, was wir machen können, um diesen Prozess positiv zu beeinflussen. Und da haben wir sehr viele Möglichkeiten und ich habe viele Patienten, wo ich keine Antikörper mehr nachweisen kann. Also von dem kann man das Ganze nicht nur stoppen, sondern auch wieder wirklich zurückführen.
Tatsächlich, das klingt ja interessant. Das heißt ja immer, diese Schilddrüsenerkrankungen hat man ein Leben lang, sind nicht zu beeinflussen und ja, ist ein Prozess, der nicht zu stoppen ist. Ja, wie schaut es mit anderen Erkrankungen aus? Du hast vorher von Post-Long-Covid, vielleicht ME-CSF gesprochen. Welche Möglichkeiten stehen uns hier zur Verfügung?
Ja, ich meine, die Hashimoto ist relativ dankbar als Therapeut zu behandeln. Es gibt natürlich andere Autoimmunerkrankungen und fangen wir jetzt nicht gerne mit dem Schwierigsten an. Nehmen wir zum Beispiel eine rheumatoide Erkrankung oder eine Multiple Sklerose oder irgendeine andere Autoimmunerkrankung. Weil Autoimmun bedeutet ja nur, ich habe Antikörper, die sich gegen mein Körpergewebe richten. Die klassische Medizin versucht hier natürlich erstmal das Immunsystem, oder sie erkennt das Problem. Man weiß, wir haben hier bestimmte Antikörper, die gegen meinen Körper arbeiten, und versucht sie primär erstmal mit Cortison, also mit Steroiden, komplett runterzufahren, damit der akute Prozess runtergefahren wird. Sehe ich auch einen gewissen Sinn. Es ist aber keine Dauertherapie. Also das kann ich mal machen, um wirklich einen akuten Schub einer Autoimmunerkrankung wirklich gut in den Griff zu kriegen. Langfristig muss ich dann aber wirklich mal an die Immunmodulierung gehen. Ich muss das Immunsystem wieder neu programmieren. Ich muss ihm wieder erklären, dass Nervenstrukturen wie bei der MS keine bösen Feinde sind, sondern dass es körpereigene Strukturen sind. Ich muss die Regulation wieder so hinbekommen, dass das Immunsystem nicht immer in Alarmbereitschaft ist, weil das ist ein häufiger Grund, warum das Immunsystem auf einmal verrückt spielt, weil wir hier einfach eine erhöhte Alarmaktivierung haben. Und wir wissen ja auch, dass unter Alarm, und in der Regel wird es durch Stress indiziert oder durch eine Immunaktivierung, dass dann Fehler passieren können in der Programmierung des Immunsystems.
Bleiben wir noch einmal kurz bei der MS. Das ist ja eine Erkrankung, die auch oft als chronische Erkrankung oder Leben oder viele Jahre verläuft, hoffentlich. Und von der Schulmedizin, Leitlinien gemäß sehr eng gemonitort und betreut wird. Wie gehst du dann in der Betreuung deiner MS-Patienten mit dem klinischen Regime um? Kommunizierst du dann mit den Ärzten in der Klinik? Erklärst du dem Patienten, wie er argumentiert? Wie kann man sich eine Kooperation hier vorstellen?
Also auf jeden Fall macht es Sinn, natürlich eine Kooperation aufzubauen mit den behandelnden Neurologen, mit den Patienten, mit den Physiotherapeuten, mit den Ergotherapeuten, weil wir wollen ja alle zusammen das Beste für unseren Patienten machen. Und ich will ja auch keine Therapie konterkarieren mit irgendwelchen Maßnahmen, die ich einleite. Darum ist es schon wichtig, dass hier geredet wird untereinander und auch erklärt wird, was wirklich da genau gemacht wird. Es ist bei der MS tatsächlich so, wenn die MS diagnostiziert ist, wenn ich also wirklich schon Marklager-Läsionen sehe, dann bin ich natürlich sehr spät dran. Dann ist dieser Prozess schon über Jahre, Jahrzehnte am Laufen, und dann kann ich nur schwer diese Läsion auch wieder reparieren lassen.
Ja, aber das ist gerade der Zeitpunkt, wo meist chronisch kranke Patienten eigentlich in der Praxis landen, oder?
Das ist ja genau das Thema, warum ich versuche, auch mit unseren Kursen, die wir machen in einer Ausbildung, dass wir versuchen, mehr in die Prävention zu gehen, weil man kann diese Autoimmunprozesse, man kann diese Verschiebung der einzelnen Strukturen sehr, sehr früh sehen. Und wenn wir es wirklich schaffen, das in die Köpfe der Therapeuten erstmal zu implementieren, dann werden die das natürlich auch ihren Patienten so weitergeben. Und dann werden wir schaffen, wirklich diese Krankheit viel früher zu entdecken. Aber der Mensch ist leider so gestrickt, dass er erst zum Arzt geht, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, also wenn die ersten Symptome da sind. Und da haben wir es natürlich ein bisschen schwieriger, aber was wir schaffen können, ist, dass dieser Prozess einfach etwas verlangsamt wird.
Welche Erkrankungen sind noch gut mit der funktionellen Medizin beeinflussbar aus deiner Sicht?
Eigentlich kann man das so pauschal gar nicht sagen, weil alles ist gut beeinflussbar.
Über das Immunsystem.
Über das Immunsystem, über viele andere Wege. Das Immunsystem spielt eine ganz große Rolle. Darum haben wir es auch als eigenes Regulationssystem deklariert, weil dort ganz viele Sachen passieren können, die dazu führen, dass Prozesse in Gang gebracht werden, die nicht gut sind für uns. Und wenn wir in den Kursen über Immunologie sprechen, dann sehe ich die meisten schon, dass sie sich so ein bisschen zurückziehen, weil sie mit dem Thema nicht viel Kontakt hatten und das schon auch ein bisschen komplizierter ist, sich mit dem Ganzen zu befassen. Aber es lohnt sich wirklich so doll, da einfach mal einen Blick zu riskieren und das versuchen zu verstehen, zu interpretieren. Und seitdem ich auch über Immunsystem referiere, lerne ich halt immer mehr und ich bin immer noch der Meinung, dass ich einen kleinen Teil, einen Bruchteil der ganzen Immunologie verstanden habe. Und es wird immer mehr und das finde ich immer das Faszinierende, dass wir uns immer weiterentwickeln.
Du hast jetzt sehr viel über chronische Erkrankungen gesprochen oder autoimmune Erkrankungen. Hast du auch Kinder in deiner Praxis?
Ja, ich habe auch Kinder und Kinder sind natürlich auch sehr dankbar zu behandeln, weil da bestimmte Prozesse viel einfacher zu regulieren sind als bei Menschen. Kinder sind sehr ehrlich, sehr offen.
Bei erwachsenen Menschen.
Ja, manche. Kinder sind sehr offen und ehrlich und die setzen auch Sachen sehr gut um und die funktionelle Ganzheitstherapie schlägt dort auch viel besser an. Das heißt, die Therapiedauer ist einfach viel kürzer bei Kindern. Und man kann natürlich auch hier immunologisch schon ein bisschen prägen und das Immunsystem einfach ein bisschen kompetenter machen, damit es nicht zu irgendwelchen Allergien kommt, weil das ist ja das Häufigste, was Kinder dann haben, irgendwelche Allergien, mit denen sie in die Praxis kommen. Wir können auch bei bestimmten Nahrungsmittelunverträglichkeiten ein bisschen genauer schauen, weil auch das ist ein immunologischer Prozess, weil sich bestimmte Immunglobuline bilden, die ja auch vom Immunsystem losgetreten werden. Und desto älter die Menschen werden, desto mehr Störungen in diesem System können da mitverantwortlich sein. Und als Beispiel, du hattest vorhin gefragt, welche Beispiele sind denn auch immunologisch bedingt. Das sind zum Beispiel alle Histaminprobleme, die wir haben. Das wird alles über die Mastzelle gesteuert. Und die Mastzelle ist Teil des unspezifischen Immunsystems. Sie wird getriggert durch bestimmte Interleukine, die wiederum von dem spezifischen Immunsystem losgeschickt werden. Also du siehst wieder, wie genial dieses ganze System eigentlich ist. Und wir müssen uns immer hinterfragen, was ist denn der Grund, dass da jetzt irgendwie was fehlgeleitet wird, weil im Endeffekt will unser Körper uns immer nur beschützen. Das ist das große Ziel. Und wenn es sich nicht mehr weiter weiß, wie es uns helfen soll, dann kommen manchmal auch irgendwelche Fehlregulationen immer mit dem Ziel, uns zu schützen.
Das ist eine große Aufgabe und wahrscheinlich auch ein sehr komplexes Thema. Ich habe nicht umsonst die Kinder angesprochen, weil die zunehmende Zahl der Kinder, die im Kindergarten dann mit rezidivierenden Infekten den ganzen Winter durchmachen, Otitiden etc., permanent Antibiotika bekommen, immer dünnhäutiger, immer blasser werden. Ich denke, da ist das Immunsystem wirklich schon sehr beansprucht. Aber das ist ein Alter, wo man eigentlich wirklich für ein Menschenleben präventiv einhaken sollte.
Ja, und da müssen wir halt beim Lifestyle anfangen, ganz ehrlich. Weil guck dir unsere Kinder leider an, wie sie aufwachsen. Die sind hauptsächlich wirklich zu Hause, die sind an ihren Handys, die sind am PC, die sind am Computer, die bewegen sich nicht mehr, die sind nicht mehr in der Natur, spielen nicht mehr groß im Dreck herum. Und das macht das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger, dass sich das spezifische Immunsystem wieder gut entwickeln kann. Und früher war, das habe ich gestern gehört, das fand ich eigentlich sehr schön, früher war Hausarrest eigentlich eine Bestrafung. Heute sind die Kinder froh, wenn sie nicht aus dem Haus müssen, um einfach das einfach mal zu sehen, wie sich die Gesellschaft entwickelt hat. Und ich sehe es eigentlich von der Entwicklung her eher immer noch schlimmer werdend, weil einfach auch gerade im Bereich der Schule immer mehr ausfällt, was Bewegung angeht, was Aufklärung angeht, dass es da halt tatsächlich an den Eltern liegt und die Eltern natürlich auch angespannt sind und überlastet sind in vielen Bereichen, so dass die Entwicklung nicht wirklich positiv ist. Umso mehr müssen wir aufklären, um hier wirklich etwas Unterstützung leisten zu können.
Und die Ernährung spielt natürlich ja auch eine ganz große Rolle. Ja.
Absolut.
Ja, kommen wir von den Kindern aber jetzt noch einmal zurück zu dem Thema der postviralen Erschöpfungszustände, Fatigue und was alles dazugehört, weil das ist einfach auch ein zunehmend frequenteres Thema. Kannst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen?
Ja, natürlich. Also wie gesagt, wenn Patienten zu mir kommen mit einer Müdigkeit, mit einem Fatigue, gibt es für mich eigentlich drei Wege, die ich mir differenzialdiagnostisch einfach anschauen muss. Der erste Weg ist, habe ich ein mitochondriales Problem? Also sind meine Mitochondrien einfach so weit gestört, dass ich nicht mehr ausreichend Energie produzieren kann? Das zweite ist, habe ich tatsächlich irgendwelche immunologischen Probleme? Habe ich irgendwelche Reaktivierungen, gerade von Viren, die meine Mitochondrien runterfahren? Ist mein vegetatives Nervensystem nicht mehr in der Lage, vernünftig zu regulieren und wird dadurch meine Gefäße so weit verändern, dass ich in die Müdigkeit komme? Und man könnte sogar noch ein viertes nehmen, habe ich einen Mangel an Mikronährstoffen? Da wir ja hier beim Immunsystem sind, nochmal auf die Viren einfach drauf einzugehen. Das heißt, wenn ich über eine Messung im Blut, meistens ein LTT, also ein Lymphozytentransformationstest oder ein ELISpot, eine Reaktivierung sehe von Viren, dann weiß ich, dass mein Immunsystem sich mit diesen Viren auseinandersetzt und das bedeutet für mich im Umkehrschluss, dass ich eine Reaktivierung dieser Viren habe. Und dann muss ich natürlich hergehen und schauen, dass ich mein Immunsystem wieder dazu bringe, Oberhand zu bekommen, damit diese Viren einfach keine Chance haben, sich weiter zu reaktivieren. Und dann muss ich immunologisch aufbauen. Das kann ich mit Infusionen machen, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Ich kann es aber auch mit einer oralen Therapie machen. Ich habe verschiedene Tools, die immunstimulierend sind, aus der Naturheilmedizin, aus der physikalischen Medizin. Also da haben wir viele, viele Tools. Und für mich ist jetzt nicht wichtig, allen zu sagen, wie ich es mache, sondern dass jeder halt einfach vom Grundgedanken diesen Aspekt hat, das Immunsystem zu stärken, weil jeder wird durch seine Art und durch seine spezifische Therapie dann wirklich auch zu dem Ziel kommen, das Immunsystem zu stärken.
Ja, wir wollen ja auch nicht, dass jetzt sich alle hinter das Telefon klemmen und bei dir in der Praxis anrufen, sondern das ist einfach das Thema unseren Ausbildungen, dass wir hier diese Handwerkszeuge einfach unseren Teilnehmern mitgeben. Jetzt zum Abschluss kommst du mir aber leider nicht aus, weil der Supergau des Immunsystems ist natürlich das Thema Krebs. Da gibt es jetzt einfach zwei Aspekte. Präventiv, Krebsangst ist ein großes Thema. Was kann man sinnvollerweise seinen Patienten anbieten präventiv? Und dann aus der Sicht der funktionellen Medizin, wie könnte eine sinnvolle, vertretbare Begleitung eines Krebspatienten ausschauen, der in klinischer Betreuung ist?
Wow, das in 2 Minuten zu erklären, ist wirklich
eine Challenge. Ja, aber du kannst uns einfach Appetit machen auf die nächste Folge.
Genau, also Krebs entsteht nicht einfach so. Ein Krebsprozess ist einfach ein Prozess, der dann dazu führt, dass die Zelle einfach unkontrolliert sich teilt. Und normalerweise geht das Jahre bis Jahrzehnte im Voraus, geht das Ganze los. Das heißt, wir haben hier eine komplett Veränderung der Zellstruktur, der Zellinformationen. Und wir haben immer Zellen in unserem Körper, die sich verändern, die einfach abseits der Regulation gehen, des Feedbacks. Und dafür haben wir auch im Bereich des Immunsystems 2 ganz wichtige Zelllinien, die wie die Polizei patrouillieren und diese Zellen einfach herausgreifen und abführen. Das sind einmal die natürlichen Killerzellen und wir haben die zytotoxischen Zellen, also die CD8-Plus-Zellen. Das heißt, wenn ich gerade, ich habe ja auch viel mit onkologischen Patienten zu tun, wenn ich onkologische Patienten habe, die jetzt auch nach einer Chemotherapie zu mir kommen oder jetzt mit der Therapie soweit durch sind und jetzt sich wieder so weit stabilisieren wollen, um kein Rezidiv zu bekommen, weil darum geht es ja dann primär, dann gucke ich mir diese zwei Zellreihen an, ob ich ausreichend davon habe, weil dann kann ich sagen, okay, ich habe ausreichend von den Zellen, die mich wirklich vor diesen mutierten Zellen schützen. Und wenn die nicht zu, wenn die zu niedrig sind, dann werde ich mit einer immunmodulierenden Therapie versuchen, diese Zellen wieder hochzufahren, und ich kann sie monitoren, ich kann sie untersuchen, und vor allem kann ich auch ganz viel erklären dazu.
Ja, herzlichen Dank, lieber Goran. Jetzt sind wir vom banalen Schnupfen bis zum Krebspatienten galoppiert. Ich denke, da lassen wir es jetzt einfach darauf beruhen, und ich hoffe, liebe Zuhörer, wir haben euch neugierig gemacht auf unsere Ausbildungen, Informationen zu unseren Ausbildungen, Lehrgängen, Events oder auch Kongressen findet ihr auf unserer Webseite afgm.at. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke auch, Uli, dass du mich wieder eingeladen hast in dein Studio, und ich würde mich freuen, wenn wir uns mal wiedersehen und auch persönlich mal kennenlernen können. Also macht es gut.